Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang.
Mit Laura Kingston, wie schön, dass Sie wieder dabei sind. Heute schauen wir uns die Hauptstadt Berlin ein bisschen genauer an. Und zwar vor allen Dingen Grünau. Das ist ein Ausflugsziel, das Sie vielleicht noch nicht kennen. Ich persönlich habe ja mal in Berlin gewohnt und ich muss sagen, es ist so schön, wie es klingt. Darüber werden wir gleich mehr erfahren. Und dann gehen wir auf die Spuren der Böhmen in Berlin. Und ganz zum Schluss, da geht es nochmal ganz weit weg von Berlin. Und zwar reisen wir in den Senegal nach Dakar. Meine Kollegin Martina Zimmermann war nämlich auf der Dakar unterwegs und da hat sie ganz besondere Menschen getroffen. Haben Sie schon mal zu Fuß Urlaub gemacht? Oder auf dem Fahrrad? Oder auf dem Schiff? Das sind so ja, klassische Urlaubsformen, die mir so einfallen. Meine Kollegin Anke Ulke war auf dem Pferd unterwegs und zwar in Rumänien. Das war zwar schon im Frühjahr, da war es zugegebenermaßen noch ein bisschen kälter als jetzt und es lag auch noch Schnee. Aber vielleicht macht das die Reise auch noch ein bisschen spannender. Wir reisen jetzt nach Rumänien mit Anke Ulke.
Asmara schnaubt entspannt, schaut neugierig aus ihren großen, dunklen Augen. Die erfahrene Schimmelstute, ein Shagia-Araber, ist tiefenentspannt und mein Pferd für den ersten Ausritt am Rande des Fogarasch-Gebirges. Mit Bürste und Striegel mache ich mich, wie Rittführerin Katrin Kort, ans Putzen. Winterfell und Frühjahrsschmutz müssen weg, bevor es ins Strembatal am Rande von Shinkanoe geht.
Das ist ein Tal, das ein Natura 2000 Schutzgebiet ist hier und ist quasi auf der Nordseite der Fagarasch Berge. Ist noch ein relativ schönes Tal mit einem Fluss, der noch frei meandern kann und ist auch noch ein Zuhause für viele Wildtiere. Also man findet hier Rehe, Wildkatzen, Bären, Biber und noch einiges mehr.
Linke Hand, im Süden ziehen sich dunkle, dicht bewaldete Hügel immer höher hinauf. Das Fogarasch-Gebirge erstreckt sich von hier bis nach Sibiu, erklärt Katrin.
Der höchste Berg ist der Holduviano. Der hat 2544 Meter, ist der höchste Berg.
Ausritte im Freien sind immer etwas aufregend. Schnell kann irgendetwas Unvorhergesehenes das Fluchttierpferd erschrecken oder nervös machen. So wie die beiden Kühe der Köchin meiner Unterkunft, der Biohof, zu dem der Reitbetrieb gehört. Kaum haben wir den Hof hinter uns gelassen, treffen wir auf die beiden neugierigen Kühe, die den Kontakt suchen und unsere Pferde ein wenig nervös machen. Im Schritt, Trab und kurzen Galoppaden reiten wir Hügel auf, Hügel ab, über felsige Feldwege und nasse Wiesen, ein-, zweimal durch die Strymba, deren Ufer dicht mit Weiden und Erlen bewachsen ist. Im Sommer wachsen hier viele Kräuter, lassen unzählige Blumen die Wiesen leuchten. Dann gibt es auch Tagestouren und lange Wanderritte. Doch noch ist es dafür zu kalt. Katrin, die seit fast 3 Jahren hier lebt und arbeitet, genießt jeden einzelnen Ausritt.
Das Gefühl von Freiheit, draußen zu sein, mit dem Pferd wie galoppieren zu können und gleichzeitig der Natur, die man hier rundherum noch erleben kann und die man ja auch vom Pferd aus erleben kann. Man sieht immer wieder Wildtiere und macht halt auch unglaublich Spaß, das mit den Touristen zu teilen und denen das so als Erlebnis auch zu vermitteln.
Für den zweiten Ausritt bekomme ich ein anderes Pferd. Jedes der 20 Tiere des Hofs braucht Bewegung, vor allem in der Nebensaison, wenn nur wenige Besucher zum Reiten kommen.
Das ist die Kiruna, ein schönes rotes
Pferd. Rotbraunes Pferd, ja, die ist ein Gidran, das ist eine ungarische Rasse, die wurde früher für Militär benutzt, das ist eigentlich ein Anglo-Araber. Gut vorwärts, aber auch kräftig und eigentlich ein relativ angenehmes Temperament, ausgeglichen.
Wieder geht's ins Tal der Strymba, diesmal an den Anfang des Tales. Der kleine Fluss biegt sich um eine weite Wiese. Weiden und Hasel begrenzen das Ufer. Ein Paradies für Biber. Katrin Kort.
Hier sieht man halt einen Damm, den sie gebaut haben. Und diese kleinen Holzhäufchen hier überall, das sind quasi ihre Behausungen, ihre Baue. Und die gehen unter Wasser, ist der Eingang. Die bauen halt mit diesen Ästen, die sie abnagen. Und die verbauen sie zum Teil und essen zum Teil quasi. Und bilden sich auch einen Vorrat. Und dadurch, dass sie diesen Damm bauen, steigt der Wasserspiegel und schafft dann wiederum das perfekte Habitat eben für diese Weiden und Haseln zum Beispiel, die halt es ein bisschen feuchter mögen. So macht der Biber quasi sein eigenes Ökosystem.
Rittführerin Katrin ist Biologin und dementsprechend begeistert von der Natur rund um Shinkanoe und dem Fogarascher Gebirge. Aber auch sie hat die Biber noch nicht gesehen.
Es ist sehr schwer, sie zu sehen. Ich habe tatsächlich noch keine gesehen. Besten Chancen hat man, wenn man in der Dämmerung schaut, dass man in der Dämmerung ruhig wartet und dann hat man die besten Chancen. Die sind ziemlich scheu.
Die Biber, erzählt Hofbesitzer und Biobauer Christoph Promberger später, waren einst genauso heimisch in der Gegend wie die wieder angesiedelten Wisente, die zusammen mit Bären, Wölfen und sogar Luchsen in den Gebirgswäldern leben. Aber ebenso wie die großen Pflanzenfresser waren die Biber ausgerottet. Im Zuge des Nationalparkprojekts, das Christoph und seine Frau Barbara initiiert haben und an dem sie mit ganzer Kraft arbeiten, wurden auch die Biber wieder angesiedelt. Erst entlang der Olt und der Donau, wo sie sehr schnell heimisch wurden. Doch der Weg in die Südkarpaten war für die Tiere allein zu weit.
Es ist auch wahnsinnig schwer für die, weil die im Prinzip erst den ganzen Bogen außenrum um die Karpaten machen müssen in die Donau und dann von der Donau rauf sind mehrere hundert Kilometer, was im Prinzip eine Agrarwüste ist, wo die Flüsse teilweise betoniert sind, sodass da ein Biber einfach nicht wirklich durchkommt. Und deswegen haben wir denen einfach geholfen und sie über die Berge gebracht, sodass die dann von der Nordseite einfach auf die Südseite gekommen sind.
Nach nächtlichen Regengüssen geht's beim nächsten Ausritt durch den Wald. Die Wiesen sind zu nass und matschig. Deshalb spaziere ich am Nachmittag in einem großen Bogen rund ums Dorf. Die Sonne scheint, blühender Weißdorn zieht mit seinem süßen Duft viele Bienen an. Doch plötzlich...
Ich bin, ohne das zu sehen, zu ahnen und zu wissen, einem Bären hinterher getrapst und sehe, dass die Spuren vergleichsweise frisch sind. Man sieht sehr gut, wo sich die Krallen des Bären in den lehmigen Boden gegraben haben. Und die Spuren führen direkt vor mir her. Erstmal auf dem Weg entlang und ich glaube zwar nicht, dass ich den sehe, aber ich bin auf jeden Fall vorsichtig.
Die Bärenspur führt über die Wiese und verliert sich unterhalb im Unterholz. Oberhalb des Weges bewacht ein Hütehund seine Schafe. Denen kommt man besser nicht zu nah. Ich entscheide mich für die Mitte, quer durch den Wald und lande schließlich nach einigem Auf und Ab wieder auf einem Feldweg. An einem kleinen Stückchen Wiese steht ein typischer rumänischer Pferdekarren mit einem Seckler-Pony. Ein ungarisches, kleines, braunes, kräftiges Arbeitspferd mit dunklen Fesseln, Mähne und Schweif. Wegen des Ponys komme ich mit dem Bauern ins Gespräch. Radebrechend mit Hilfe einer Übersetzungs-App. Der Mist, klar, ist guter Dünger.
Se face iarba mult mai bună, nutriți pentru animale și naturală.
Wir plaudern ein wenig, dann ist der Mist ausgestreut und zusammen mit Großmutter und Enkelchen geht es zurück ins Dorf. Meine erste Fahrt auf einem rumänischen Pferdekarren.
Venis du?
Nu, tu, Nico, că nu
pleci. Soll ich mitfahren? Ja? Okay. Ja, mache ich.
Am nächsten Morgen ist die Welt weiß. Über Nacht ist der Frühling unter eine gut 20 cm hohe Schneedecke gerutscht. Ich entscheide mich für eine große Runde zu Fuß rund um Shinkanoe, diesmal jenseits des Flusses. Aus einem großen, älteren, hellgrauen Holzhaus nah an der Shinka dringen merkwürdig malende Geräusche und Stimmen. Ich trete oben ein und bin in einer alten Maismühle. Ein großer Holztrichter im Obergeschoss ist mit getrockneten Maiskörnern gefüllt. Langsam rutschen sie nach unten, wo große Mahlsteine sie zu Viehfutter vermahlen. Der Müller und zwei Helfer sind im Untergeschoss.
Hier oben ist der Mais und unten das Mehl.
Sind die Maschinen schon sehr alt?
Da. Ja, alt, aber gut. Hier können sie besser sehen.
Ein Ausritt am Nachmittag führt außerhalb des Dorfes über eine Art Hochebene, durch Schnee und Matsch, wieder entlang der Strimba, inklusive Begegnung mit Schafherden und aufdringlichen Hütehunden, die uns kläffend folgen. Der kleinen Araberstute Nadira ist das nicht ganz geheuer. Sie tänzelt ab und an, bleibt aber tapfer und bringt mich heil zurück. Am nächsten Morgen steht ein Ausflug an. Zusammen mit den anderen wenigen Hofgästen geht es in den Urwald. Ein ursprünglicher Mischwald mit 300 Jahre alten Buchen und Fichten im Urzustand, erklärt Ranger Marian Itu.
Das Besondere ist, dass er von Menschen unberührt ist. Seit 300 Jahren hat niemand einen Baum gefällt, ist mit Pferd oder Trecker hereingefahren, um Holz herauszuholen. Die gesamte Genetik, der Lebenszyklus, alles ist hier. Niemand hat etwas angepflanzt, um den Wald zu verändern.
Für uns Besucher ist es ein Glück, dass es so viel geschneit hat. Es ist zwar anstrengend, steil bergan durch den kniehohen Schnee zu stapfen, aber ohne den Schnee wäre es zu dieser Jahreszeit eine einzige schlammige Rutschpartie. Ranger Marian findet den Weg immer wieder und erklärt. Eine riesige, umgestürzte Buche liegt im Weg.
Das ist eine sehr alte Buche. Die Wurzeln fingen an zu faulen und dann ist er umgefallen. Wie alte Menschen, die erreichen ein bestimmtes Alter und dann, wie jeder andere, ihr Ende.
Dieser wilde Wald, den man nur mit einem Ranger betreten darf, bietet vielen Pflanzen, bunten Pilzen und unzähligen Insekten einen Lebensraum, der in dieser Form selten ist. Ebenso selten wie das geschwisterliche Nebeneinander von Buchen und Fichten. Guide Nico.
It's a specific area in this,
es ist eine Besonderheit in dieser Gegend hier, dass die Buchen und die Fichten sehr gut miteinander klarkommen. Hier haben wir zwei sehr alte Exemplare. Sie wachsen in 2 Meter Entfernung nebeneinander und sind etwa 200, 250 Jahre alt.
It has something like 200, 250 years old.
Nach einem weiteren anstrengenden Schneegestapfe kommen wir zum Urwald-Highlight.
Wir sind hier an der höchsten Fichte Europas, 65,5 Meter hoch und ein Durchmesser von 150 Zentimetern und etwa 300 Jahre alt.
Unsere kleine Gruppe muss natürlich diesen uralten Riesen umarmen. Wir machen noch ein Gruppenfoto und schlittern und rutschen wieder bergab zu den Autos. Thomas Wittmann aus Regensburg fühlt sich ein wenig an den Bayerischen Wald erinnert.
Mir hat es sehr gut gefallen. Es ist ein typischer Nationalpark mit sehr viel Totholz, mit sehr viel Bäumen, über die man klettern konnte. Für die Kinder war es ganz, ganz toll und wir haben eine Menge gelernt, nämlich, dass es auch im Baumreich symbiotische Verbindungen gibt. Das war toll, vor allem, wenn man nicht nur durch den Wald einfach so marschiert, sondern einen Guide dabei hat, der ihm auch so ein bisschen die Zusammenhänge erklärt. Wir haben heute alle viel gelernt.
Thank you.
Wenn Sie an Berlin und Gewässer denken, dann denken Sie wahrscheinlich an die Spree und nicht an den Fluss Dahme. Seit 275 Jahren liegt an deren linkem Ufer das idyllische Grünau, ein Ortsteil von Köpenick, mit, logisch, viel Grün und viel Wasser. Es heißt ja nicht umsonst, der Berliner liebt das Grüne. Entschuldigen Sie bitte mein Berlinerisch. Ich habe zwar mal dort gewohnt, aber es ist trotzdem nicht besonders gut. Jedenfalls verbringen die Berliner wirklich gerne Zeit im Grünen, ob an der Havel, an der Spree, in der Panke, Dahme, am Müggel oder am Wannsee. Grünau, das früher mal Ausflugsziel der Berliner war, hat sich inzwischen stark verändert. Zu einem Villen-, Wohn- und Sportquartier. Vor allem an der Regattastraße. Sie verläuft parallel zum Ufer. Joachim Dresdner ist zu einem Spaziergang nach Grünau gefahren.
Berlin entwickelte sich nach außen. Das Adlergestell, gekennzeichnet mit Adlersymbolen an den Bäumen, war eine der Verkehrsadern aus der Stadt. Der Waldweg für Forstfuhrwerke und Kutschen ist längst eine Straße. Sie führt ostwärts von Adlershof über Grünau bis an den Berliner Stadtrand. 1749 zogen einige Familien aus der Pfalz ins neue Dorf Grüne Aue. Der König von Preußen gab ihnen Haus, Hof, Vieh und Saatgut und erließ ihnen für 3 Jahre alle Abgaben. Die Familie von Georg Nikolaus Lippold stellte einige der Dorfschulzen. Daran erinnert die Lippoldstraße. Mit der Eisenbahn nach Görlitz entstand der Haltepunkt Grünau. Von dort also zur Regattastraße. Ich überquere das Adlergestell, passiere ein Waldstück und bin am Ufer der Dahme. Im Schatten einer freistehenden Rotbuche fällt mir das Denkzeichen auf. Aus einem flachen Metallblock ragt ein Aluminiumblatt. Ich habe mich immer eingemischt, steht drauf. Ein Zitat von Stefan Heim. Der Schriftsteller, von den DDR-Herrschenden oft drangsaliert, lebte fast 50 Jahre in Grünau. Auf dem Bullplatz im Park rollen kleine glänzende Kugeln, sind ältere Damen und Herren im munteren Wettstreit. An der Anlegestelle machen seit über 130 Jahren Rundfahrtschiffe fest. Hier treffe ich Peter Leonard. Der 80-Jährige kennt Grünau von Kindesbeinen an.
Die Spree ist ja der Fluss, nach dem sich Berlin orientiert. Und die Dahme mündet in die Spree. Aber die Dahme ist viel schöner.
Das heißt, Sie geben offen zu, dass Sie die Dahme lieben?
Ja, natürlich. Das ist ja mein Seelrevier hier. Und insofern ist das für mich keine Frage, dass ich die Dahme mehr liebe.
Die Regattastraße entlang schlendernd schauen wir in die Büchsteinallee. Friedrich Wilhelm Georg Büchsenstein gründete 1880 einen Kanuverein. So begann der Wassersport in Grünau. Überhaupt, der Reiz von Grünau bestand im 19. und 20. Jahrhundert in einer funktionierenden Wassersportszene und Ausflugsschifffahrt, der stadtnahen Bademöglichkeit und tollen Restaurants. Das hat sich verändert. Am Wasser schwofen ist nicht mehr. In einstigen Tanzlokalen lassen sich Senioren pflegen. Sie blicken auf den Fluss und den Ortsteil Wendenschloss am anderen Ufer der Dahme. In Richtung Osten führt die Regattastraße am einstigen Gesellschaftshaus, jetzt Altersgerichtes Wohnen, und an dem Riviera vorbei, einst ein feines Restaurant mit Palmengarten, daher der Name, heute Seniorenresidenz.
Also hier mal das gesellige Zentrum von Grünau, haben sich meine Eltern kennengelernt, donnerstags Tanztee im Gesellschaftshaus. Diese beiden Restaurants, ehemaligen Ausflugsrestaurants und 13.000 Ausflügler, wochenendlich, die nach Grünau kamen aus der Stadt. Für mich ist es natürlich immer noch schön. Ich kann alles das, was ich in Grünau machen möchte, immer noch in Grünau machen. Dort ist Segeln, dort ist Baden, leider nicht mehr Tennis spielen. Hinter Café Liebig war mal eine Tennisanlage, die gibt es leider nicht mehr. Aber die alten Menschen, die hier wohnen und vor die Tür treten wollen und irgendwo hingehen wollen, Kaffee trinken, zum Friseur wollen, zum Arzt wollen, weiß ich nicht, ob deren Erwartungen so erfüllt werden.
Peter Leonard geht nun weiter zur riesigen Regattatribüne an der Dahme. Sie stünde unter Denkmalschutz, sagt er kurz, und zeigt auf die nahende Uferbahn.
Heißt ja, dass das die schönste Straßenbahnlinie zumindest Berlins wäre. Die BVG wollte ja die Bahn mal stilllegen aus wirtschaftlichen Gründen. Da gab es erhebliche Proteste, nicht nur von uns, die wir hier so wohnen und die Uferbahn lieben. Da gab es ja eine Demo für den Erhalt mit Erfolg.
Die Bahn fährt parallel zur Regattastrecke an der Zuschauertribüne, an Bootshäusern, dem einstigen Funkhaus Grünau vorbei und am Freibad. Das eröffnete 1908 als erstes Familienbad in ganz Berlin. Und im Gegensatz zum Konkurrenten Wannsee durften Frauen und Männer hier gemeinsam schwimmen und baden. Heute ist es das Freizeitparadies an der Dahme. Zurück zur Regattastrecke. Berlins älteste Wasserkampfbahn, die seit über 140 Jahren genutzt wird, ist für internationale Vergleiche nicht mehr geeignet, weil ihre 500 Meter eine Biegung haben und manchmal leichten Wellengang, erzählt mir Peter Leonhard.
Wir haben aber hier den schönen Blick die Regattastrecke entlang, sehen da rechts die große Anzeigentafel von den Regattatribünen. Und das ist eigentlich so wassersportlich, das Kernstück Grünaues hier. Und wir sehen, die Regattatribüne selber ist wieder hergestellt, wie sie ursprünglich war. Und hier ist direkt das Zielhaus, die Ziellinie. Da ist der sogenannte Sattelplatz. Sie sehen die Gestelle, auf diesen Gestellen liegen dann die Boote, werden über diese Stege ins Wasser gebracht von den Sportlern. Die rudern dann zum Start. Und der lange Steg hier ist der Siegersteg. Also wenn die Boote wieder nach dem Ziel zurückkamen, dann legten die ersten drei hier am Steg an und wurden beglückwünscht.
Ruder, Motor und Drachenboote, Kanus und Kajaks. Segler müssen außen vorbei. An Bauzäunen werben Entwicklungsgesellschaften für Traumwohnungen.
Jetzt entsteht hier exklusives Wohnen mit Blick über den langen See.
An einem durch seinen englischen Landhausstil auffallenden ockergelben Gebäude lesen wir, dass der Akademische Ruderverein zu Berlin 1903 an der Regattastrecke das erste Bootshaus errichtete und dass der studentische Rudersport von Kaiser Wilhelm II. Persönlich gefördert worden sei.
Das war ja alles elitär. Und dann haben sich 1898 und auch schon ein bisschen früher 12 Arbeitersportvereine gebildet. Der Verein TSG 1898, in dem ich jetzt auch bin, war ja einer der ersten Arbeitervereine. Aber Segeln an sich wurde, wurde so ein bisschen als Bourgeois betrachtet in den Augen der Genossen.
Zu DDR-Zeiten. Wie an einer Perlenschnur reihen sich Bootshäuser, Sportclubs und eine Luxuswohnanlage, die bis zur Wende ein Sporthaus war. Nahe der Uferbahnhaltestelle Regattastraße Sportpromenade treffe ich einen ehemaligen Rundfunkmann. Wolfhard Besser lernte hier, in der ehemaligen Backsteinvilla, die gar nicht wie ein Funkhaus aussieht. Mit einem halbrunden Erker über zwei Etagen, darüber ein halbrunder Balkon und oben, unter dem Flachdach, umlaufend eine hölzerne Galerie.
Die Fenster sind alle zugenagelt, aber von der Seitenblick lässt ja schon erahnen, wie schön das Haus mal gesehen hat. Schöner Bau und passt sich gut in diese Bauhauszeit rein, obwohl es kein Bauhausstil ist an sich. Aber es ist eben ein Hingucker. Heute nicht mehr, leider nicht mehr.
Ein Transparent am Bauzaun fordert lange schon die denkmalgerechte Sanierung und eine öffentliche Nutzung. Mit darauf ein altes Foto. Es zeigt die Villa vor 100 Jahren als Sport- und Erholungsheim der Dresdner Bank. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde ein Funkhaus eingerichtet auf Anordnung der sowjetischen Besatzer. Ab Mai 1947 diente das Haus in der Regattastraße als Sende- und Redaktionsgebäude mit 8 Studios, erzählt mir Wolfhard Besser.
Es gab die Landessender Dresden, Landessender Weimar, Schwerin. Und das war eine Art Zuarbeit für diese regionalen Programme, als auch Ersatzfunkhaus für den Rundfunk überhaupt in der sowjetischen Besatzungszone. Anfang der 50er Jahre und dann nochmal in den 60er Jahren gab es hier Lehrgänge, wo also junge Leute, wie ich zum Beispiel, zu Rundfunkjournalisten ausgebildet wurden. Die Haltestelle hieß offiziell Funkhaus Grünau.
Zwischen 1956 und 71 ging es geheim zu. Im Kalten Krieg wurden an der Dahme in Grünau zu DDR-Zeiten Sendungen produziert.
Hier ist der deutsche Freiheitssender 904.
Der einzige Sender der Bundesrepublik, der nicht unter Regierungskontrolle steht. Sie hören unsere Sendung.
Gesehen, gehört, notiert.
Dass es den Freiheitssender gab, das war schon bekannt. Aber nicht, wo die Senderäume sich befinden. Es waren ja auch nur sehr wenige Kollegen, die den Sender betrieben haben. Und es sollte ja geheim bleiben.
Obwohl es sich bald herumgesprochen hatte, dass der Mittelwellensendeturm bei Magdeburg stand. Im Wald, auf der anderen Seite der Regattastraße, fließt die Krumme Lake durch eine Laubensiedlung im Naturschutzgebiet. Dort komme ich an einer alten Waldschenke vorbei. Draußen Selbstbedienung, drinnen in der Wirtsstube saß manchmal der Schriftsteller Stefan Heim. Heim? Den Namen lese ich auf dem Rückweg zum Bahnhof, an seinem Haus in der Rabindranath-Tagore-Straße.
ganz weit weg, ganz weit weg, musste sein von Berlin. Denn erst dann wird dir klar, was du hast an Berlin. Wo die Sterne bei Nacht über'n Tiergarten stehen, ja, da möchte dann sein und verliebt spazieren gehen. Und du träumst, und du träumst von der Bank an der Spree, von der Luft und dem Duft dort am Grunewaldsee. Und du fehlst, wenn im Frühling die Linden wieder blühen, ganz, ganz schnell, ganz, ganz schnell nach Berlin.
Jetzt haben wir mit Erika Brüning und Fred Oldörp mit Ganz weit weg von Berlin einen Klassiker gehört zum Thema Berlin. Gleich geht es weiter in Sachen Berlin. Und zwar dreht es sich da um die Böhmen in der Hauptstadt. Jetzt können Sie sich erstmal noch ein bisschen zurücklehnen. Decker und The Love hören wir jetzt. I don't want enough about love. Break it, I've heard enough about. Und ich bin's immer noch, Laura Kingston. Schön, dass Sie auch immer noch dabei sind. Ich habe Sie ja schon darauf vorbereitet. Wir bleiben erstmal ein bisschen in Berlin, aber danach geht es weit in den Süden. Und zwar nach Afrika, genauer gesagt Senegal, genauer gesagt in die Hauptstadt Dakar, wo wir uns eine ganz besonders lebendige Kunstszene zeigen lassen. Why don't you just let go and quiet down your ego? Don't complain about finance. I know your daddy weren't a real man. Go ahead and live your dreams. To me, you're stronger than a whole team. I know you can't relax, and you don't want me to know that. I see you work real. Das sind böhmische Dörfer für mich. Vielleicht haben Sie diesen Ausspruch schon mal gehört. Das sagt man, wenn man ausdrücken will, dass man von irgendwas noch nie gehört hat oder einem etwas völlig unverständlich ist. Ja, warum eigentlich? Böhm ist gar nicht so weit weg. War im 16. Jahrhundert ein eigenes Königreich, gehörte dann mal zu Österreich-Ungarn, später zur Tschechoslowakei, heute Tschechien. Ein Dorf war deutschsprachig, im Nachbardorf sprach man Tschechisch und das Dorf hatte einen tschechischen Namen. Und diese tschechischen Namen waren für deutsche Ohren was völlig Unverständliches. Ein böhmisches Dorf eben. Aber böhmische Dörfer gab und gibt es nicht nur in Böhmen, sondern bis heute mitten in Berlin. Denn im 18. Jahrhundert standen Protestanten im vorwiegend katholischen Habsburger Reich vor der Wahl, sich entweder zum Katholizismus zu bekennen oder zu fliehen. Ganze Dörfer machten sich damals mit Sack und Pack auf den Weg, unter anderem nach Berlin. Und dann gab es noch einen Böhmen, der später immer wieder Berlin besuchte. Der berühmteste böhmische Schriftsteller Franz Kafka. Diesen Spuren der Böhmen und auch Kafkas Spuren folgt für uns Dieter Wulff auf einem Stadtspaziergang durch die Hauptstadt.
Der Beginn ist der Potsdamer Platz und das ist chronologisch der jüngste Ort, der uns mit der böhmischen Geschichte verbindet. Und wir laufen über den Bezirk Mitte, Wilhelmstraße, Hallisches Tor, laufen zurück in der Geschichte bis zu den Anfängen der Ansiedlung und fahren nach Neukölln, nach Böhmisch-Rixdorf, dort, wo sich parallel eine zweite Ansiedlung entwickelt hat.
erklärt die Kunsthistorikerin Bettina Güldner zu Beginn unserer Tour auf den Spuren der Berliner böhmischen Geschichte. Wir stehen etwas am Rand des verkehrsreichen, trubeligen Potsdamer Platzes. Und dass wir genau hier im Zentrum der Stadt beginnen, hat damit zu tun, dass wir gleichzeitig auch Franz Kafka, dem weltberühmten Literaten, und seiner Begeisterung für Berlin nachgehen wollen. Denn er schrieb zwar auf Deutsch, aber lebte in Prag und war somit auch ein Böhme.
Ich nehme jetzt historische Fotografien zu Hilfe, bei dem es einfacher ist, sich in das Leben ab 1910, das ist das erste Jahr, in dem Kafka hier auftauchte, hineinzudenken und sich vorzustellen, wo lief denn dieser junge Mann, der als Literat noch gar nicht im Größeren berühmt war, wo lief er rum, wo hielt er sich auf?
Hier historisches Foto zeigt den Potsdamer Platz Mitte der 1930er Jahre.
Ich zeige Ihnen hier zunächst mal eine Sicht, die ähnlich ist wie die Atmosphäre heute. Die Sonne fällt sehr flirrend durch die vielen Bäume, die um den Potsdamer Platz herum aufgestellt waren. Kleine Gartenanlagen, eine gründerzeitliche, fast kreisrunde Bebauung mit den noch vorhandenen Torhäusern von Karl Friedrich Schinkel, die Richtung Leipziger Platz zeigen.
Anfang des 20. Jahrhunderts, die sogenannte Gründerzeit, war gerade vorbei, mauserte sich Berlin gerade zur flirrenden Großstadt. Und der Potsdamer Platz war das Zentrum der Boom-Metropole. Und genau das faszinierte Franz Kafka, glaubt Bettina Güldner.
Man muss sich vorstellen, 1910 kommt dieser junge Mann am Anhalter Bahnhof, das ist ja nur ein Steinwurf vom Potsdamer Platz entfernt, ein paralleler Bahnhof für die Anreisenden aus Süden, die direkt in die Innenstadt kommen wollten, die nahmen auch den Anhalter Bahnhof. Dort stieg er ein paar Meter weiter ab im Hotel Askanischer Hof, das heute nicht mehr existiert, das ist aber überliefert. Ein sehr luxuriöses, komfortables Hotel.
Und von dort aus erkundete er die Stadt. Es gab schon erste U-Bahn-Linien, aber auf den Straßen immer noch Pferdekutschen, neben denen jetzt immer zahlreiche auftretenden Autos. Und natürlich war Leierkastenmusik jetzt der letzte Schrei. Vermutlich hörte Franz Kafka 1910 bei seinem ersten Berlin-Besuch auf den Straßen das von Paul Linke ursprünglich für die Operette geschriebene Lied »Das ist die Berliner Luft«, das 1904 im Berliner Thalia-Theater erstmals gespielt worden war. »Berlin höre ich den Namen bloß«, »Da muss vergnüglich lachen«, heißt es da in der ersten Strophe. »Wie kann man da für wenig Moos den dicken Wilhelm machen, was sich über den Preußenkönig Friedrich Wilhelm II. Lustig macht?« Alles war im Umbruch, die Umgangsformen wurden freizügiger und wie nirgendwo sonst war all das so präsent wie hier am Potsdamer Platz.
Er war besetzt mit sehr vielen Verkehrslinien, er war laut, er war eine Herausforderung. Und dem setzte sich Franz Kafka manchmal aus. Aber interessanterweise ist dieser Platz auch ein Blickwinkel in Richtung Askanischer Hof, sein Hotel, wo er 1913/14, als er dann das zweite Mal nach Berlin kommt, logiert.
Franz Kafka hatte kurz zuvor eine Bekannte seines Freundes Max Brod, die Berliner Felice Bauer, kennengelernt, als sie Prag besuchte, eine innige, mehr als innige Beziehung bahnte sich an. Hunderte Briefe und Postkarten gingen hin und her. Mehrfach verlobten und entlobten sie sich. Und all das kulminierte dann genau hier, einen Steinwurf entfernt, auf der heutigen Stresemannstraße im Hotel Askanischer Hof. Beide treffen sich zur Aussprache und beide haben ihre Gewährsleute dabei. Franz Kafka, seinen Literatenfreund Ernst Weiß, Felice Bauer, ihre Schwester und eine Freundin, erklärt Bettina Güldner.
Und das intime Gespräch hieß, warum heiraten wir nicht? Warum sagst du nicht ja? Warum zögerst du die Verlobung heraus? Und das muss für ihn derartig traumatisierend und inquisitorisch gewesen sein, dass genau diese Szene Weltliteratur geworden ist, denn daraufhin schreibt er seinen Roman Der Prozess.
Jemand musste Josef K. verleumdet haben, heißt es da gleich im ersten Satz. Denn ohne, dass er etwas Böses getan hätte, wurde er eines Morgens verhaftet. So oder so ähnlich also musste Franz Kafka sich damals im Gespräch mit seiner Verlobten wohl selbst gefühlt haben. Blicken wir von hier in eine andere Richtung über den heute wieder rekonstruierten achteckigen Leipziger Platz. Dort stand das Kaufhaus Wertheim, damals das größte Kaufhaus Europas, das Franz Kafka dann bei seinem letzten Berlin-Besuch kurz vor seinem Tod im Sommer 1924 besuchte.
Und in diesem Kaufhaus Wertheim hat Franz Kafka ungefähr 1923 ein Foto gemacht, das das letzte existierende Porträtfoto von ihm ist, das wir heute noch besitzen. Und er ist zu einem Fotoautomaten ins Kaufhaus gegangen. Und er war ja ein der moderne, sehr aufgeschlossener Mann. Insofern hat das eine ganz bestimmte Note. Literat, Technik, großes Kaufhaus.
Wiederum nur einen Steinwurf entfernt, stehen wir dann nach einigen Minuten Spaziergang mitten in einem ganz ungewöhnlichen Vorgarten. Hier am Eingang im Vorgarten der ursprünglich tschechoslowakischen, heute tschechischen Botschaft haben die Spatzen das Sagen.
Wir stehen auf einer Terrasse, sehr ungewöhnlich für ein Botschaftsgebäude, die ganz flach auf das Straßenniveau abgetreppt wird über eine sehr schöne Steinplattenfassung. Und das Niveau vermittelt sich in eine Vorgartensituation. Ein Botschaftsgebäude mit einem Vorgarten, mit Gebüsch, mit Hecken angelegt.
Das Gebäude steht im unteren Bereich auf Stahlstützen, sodass unten auf Straßenniveau das Gefühl eines Gartens entsteht. Damals, als das Gebäude eröffnet wurde, 1978, erklärt mir Bettina Güldner am Eingang zur Botschaft, stand sonst hier gar nichts.
Damals, als das Gebäude fertig war, 78, gab es kein Gegenüber. Keins.
Wenn man heute hier steht, völlig unvorstellbar. Wir sind mitten im Stadtzentrum, rechts und links alles eng bebaut. Damals aber in den 70er Jahren war das hier Peripherie, ab vom Schuss. Vor dem Krieg, bei den Preußen, war die Wilhelmstraße eine der wichtigsten Adressen. Danach aber war man in Ost-Berlin zu Zeiten der DDR viel zu nah an der Mauer. Hier repräsentierte man nicht, hierhin wurde man abgeschoben und zeigte damit das Misstrauen der deutschen Kommunisten gegen die Tschechoslowakei wegen des Volksaufstands 1968 in Prag, meint Bettina Güldner. Dann öffnet uns die Botschaftsrätin Lydia Holinkova die Eingangstür.
Hallo. Schönen guten Tag.
Lydia Holinkova, ja, guten Tag. Ich bin hier für Kultur zuständig.
Mit ihr gehen wir über eine große Holztreppe in die erste Etage. Alles atmet den Stil der 1970er Jahre und dann kommen wir in einen großen Veranstaltungssaal mit unterschiedlichen Farbtönen.
Also mich erinnert diese Decke hier stark an Prag. Diese Farbtöne und diese Geometrie, die gibt's in der Prager U-Bahn. Weil die Prager U-Bahn, die älteste C-Linie, die wurde auch Ende der 70er gebaut und eröffnet. Und da gibt's diese farblichen Stationen. Also eine ins Orangen, die andere ist Gold. Dann gibt's eine weiße, eine gelbe Station. Und das erinnert mich halt, diese Decke hier.
Wer wohl hier alles schon gefeiert hat in diesem Saal, wer hier aufspielte.
Škoda lásky, kterou jsi mi tenkrát dala, ty tvé oči, dnes by si mi plakala.
Vielleicht Karel Gott, der auch in Deutschland so bekannte Sänger und Entertainer, wenn, dann aber hier sicher in seiner Muttersprache auf Tschechisch. Und dann, am Ende unseres Rundgangs durch die Botschaft, verrät Lydia Holinkova lachend, dass alles hier irgendwie auch an den berühmtesten Schriftsteller Prags erinnert.
Hier in dem Haus, ja, es gibt versteckte Räume, die ich Ihnen nicht zeigen kann, die wahrscheinlich sehr an Kafka erinnern könnten, obwohl die Architektur ganz anders ist. Aber diese Labyrinthe von Fluren und Korridoren und auch versteckten Verhandlungsräumen, die ursprünglich dazu entworfen wurden, um vielleicht auch geheime Verhandlungen zu führen. Die gibt es immer noch, die darf man nicht zeigen den Besuchern. Ich weiß nicht mal, wo alle sind, ich kenne ein paar.
Also Kafkaesk in der Botschaft, die selber versteckte Kafka-Räume hat, geleitet von dem Botschafter Kafka. Kafkaesk kann es gar nicht sein.
Denn seit 4 Jahren heißt der tschechische Botschafter hier in Berlin Tomáš Kafka. Aber das sei einfach Zufall, erklärt die Botschaftsrätin schmunzelnd.
Kafka ist ein ziemlich bekannter Name in Tschechien. Es gibt viele.
Verwandt sind sie also nicht. Aber anders verbandelt, denn Wladimir Kafka, der Vater des jetzigen Botschafters, übersetzte als in Prag lebender Germanist in den 1960er Jahren die damals ja auf Deutsch geschriebenen Texte Franz Kafkas ins Tschechische. Eine wirklich durch und durch kafkaeske Geschichte. Von hier geht's jetzt noch weiter zurück zu den Anfängen der deutsch-böhmischen Geschichte. Und das gleich um die Ecke, nur ein paar Häuserblocks entfernt.
Mauerstraße, Ecke Krausenstraße. Nur ein Steinwurf entfernt von der Leipziger Straße und der Botschaft, die wir uns gerade angeguckt haben.
Wir sind hier nur etwa 100 Meter vom berühmten Checkpoint Charlie entfernt, wo sich im Kalten Krieg amerikanische und russische Panzer gegenüberstanden. Hier aber geht es um viel ältere Geschichte. Ein riesiges, etwa 25, 30 Meter hohes Kunstwerk erinnert an die bis zum Krieg hier stehende böhmische Kirche.
Sie ist heute in einer künstlerischen Stahlgerippe-Konstruktion in ihren Umrissen angedeutet, mit einer damals weithin sichtbaren Kuppel.
Das Stahlgerüst, das 2012 hier von dem spanischen Künstler Juan Garrazabal errichtet wurde, deutet die Umrisse der damaligen Kirche an. Direkt daneben erinnert eine andere über 10 Meter hohe, rundliche, bunte Skulptur an Hausrat, den irgendjemand schnell zusammengerafft hat.
Es ist eine monströse, mehrfarbige Kugel und das Ganze ist wie ein großes Wollknäuel, wie Kleidung, die man auf einen Haufen wirft und man schnell abreisen muss und das Ganze als Bündel zusammenknüpft. Und mit mehr sind die Böhmen auch nicht gekommen.
Die grellbunte Skulptur des amerikanischen Pop-Art-Künstlers Klaas Oldenburg heißt Houseball und erinnert seit 1997 hier an den Treck der Böhmen, die um 1730 hierher kamen, erklärt mir Bettina Güldner.
Aus verschiedenen böhmischen Dörfern machten sich wie in einem Treck diese Glaubensanhänger mit ihren gesamten Familien mit Sack und Pack auf den Weg.
Der 30-jährige Krieg hatte im 17. Jahrhundert auch hier ganze Gegenden entvölkert. Da kamen diese Flüchtlinge dem König gerade recht.
Weil sie gebildet waren, weil sie handwerkliche Kenntnisse hatten. Und das wird sich dann im Laufe der Zeit auch deutlich abzeichnen.
Es gab einfach Fachkräftemangel und Arbeitskräftemangel wie heute.
Überhaupt kein Unterschied.
Und es gibt noch andere Ähnlichkeiten mit den Flüchtlingskrisen damals und heute. Um davon zu erzählen, geht's etwa 1 Kilometer weiter die Friedrichstraße Richtung Süden zum Halleschen Tor. Wo damals die Stadtgrenze war, fährt heute die U-Bahn oberirdisch. Bis zum Stadtschloss, also dem Zentrum damals, sind es von hier gut 2 Kilometer. Damals war das für die Berliner JWD ganz weit draußen, das Ende der Welt. Hier wollte niemand hin, geschweige denn wohnen. Aber genau hier, außerhalb der Stadt, mussten die böhmischen Flüchtlinge sich erstmal ansiedeln.
Sie kampierten um das Hallische Tor herum in der Hasenheide wild auf der Wiese. Sie hatten nichts. Und sie erhielten vom Staat Strohsäcke und Decken, um sich zunächst erstmal hier niederzulassen. Also das typische Flüchtlingsbild.
Über 1000 Flüchtlinge kampierten so außerhalb der Stadtgrenze über Jahre. Noch im 19. Jahrhundert, meint Bettina Güldner, nannten die Berliner die Gegend hier die böhmische Walachei.
Also ein Unort, ein Ort, den es nicht gibt. Das ist sozusagen eine atmosphärische Bezeichnung für etwas, wo jemand Kultiviertes, Ansässiges nicht sein möchte, weil das nicht zu seinem Lebensstil gehört.
Es dauerte ein paar Jahre. Irgendwann bekamen sie vom König Bauholz und Ziegel, um sich hier Häuser und Manufakturen bauen zu können. Viele waren vorher in ihrer Heimat Weber gewesen und brachten diese Tradition jetzt mit.
Das erste große preußische Textilunternehmen hat ein Tscheche gegründet in den 1740er Jahren. Und daraus entsteht sehr viel. Und hier in der Umgebung haben ungefähr 800, 900 Webstühle gestanden, die zum Teil in Manufakturen waren und zum Teil dann auch Heimarbeit bedeuteten.
Überall hier müssen die Webstühle damals also gerattert haben, um feine Taschentücher für den Adel zu fertigen oder Baumwolltücher für das jetzt immer anspruchsvollere Bürgertum. Von hier aus nehmen wir die U-Bahn ein paar Stopps bis zu unserer letzten Station auf den Spuren der Böhmen in Berlin. Am U-Bahnhof Karl-Marx-Straße erwartet uns der ganze Trubel des migrantischen Berlins. Shisha und Barbershops, türkische Bäckereien, Gemüseläden, Gehupe, Geschiebe, Kinderlärm, Großstadt pur. Aber nur eine Straße weiter ist all das plötzlich verschwunden.
Drehen uns einmal nach links, kommen in kleinformatige Seitenstraßen und stehen buchstäblich in einem Dorf, das auch noch so heißt, Böhmisch Rixdorf. Hier lässt sich die Atmosphäre richtig gut nachvollziehen und man sieht den Gegenentwurf für die Böhmen der 1730er Jahre, derjenigen, die sich nicht in der Stadt mit städtischen Gewerken gesiedelt haben, sondern Landwirtschaft betreiben wollten. Und das haben sie hier gemacht.
Während sich ein Teil der böhmischen Flüchtlinge am Hallischen Tor damals am Stadtrand Berlins ansiedelte, kam ein anderer Schwung nach Rixdorf. Damals ein kleines Dorf im Brandenburgischen, weit außerhalb der Stadt. Rechts und links der Kirchgasse, auf deren Kopfsteinpflaster man heute noch entlang spazieren kann, entstand Böhmisch Rixdorf, das heute Teil von Neukölln ist. Am Ende der Straße erwartet einen Friedrich Wilhelm I., der Preußenkönig, der die Böhmen damals kommen ließ in Bronze. Jovial steht er da, wohlgenährt mit Säbel, Stock und Dreispitz. Und ein Schild an einem der Häuser gleich daneben macht auf Geschichte aufmerksam. Dies sei, heißt es da, das älteste erhaltene Schulgebäude Neuköllns. Und was das wiederum bedeutet, erklärt mir dann Bettina Güldner.
Das heißt, der älteste Schulbau ist eigentlich ein böhmischer Bildungsbeitrag zur Kultivierung Neuköllns bzw. Rixdorfs ab 1753, glaube ich, ist es das Schul- und Anstaltshaus der Brüdergemeinde. Und hier steht eben an unverrückbarem Ort ein Stück Bildungsgeschichte der Böhmen, die ihren Kindern von Anfang an Schulbildung gaben. In diese Schule gingen dann aber auch nach und nach die deutschen Kinder, deswegen ältestes Schulhaus Neuköllns.
Und dann, ganz zum Schluss ihrer Führung, führt Bettina Güldner mich noch ins Paradies, ins böhmische Paradies, zu Karin Zwick.
Hören Sie mal. Und wenn Sie hören, hören Sie nichts. Das heißt, außer den Vogelgesängen glaubt man nicht, dass man in der Großstadt ist. Wir sind mitten in Neukölln, 3 Minuten von der Karl-Marx-Straße, 1 Minute von der Sonnenallee hier im böhmischen Dorf. Und befinden uns in unserem Garten. Das ist unser Familiengarten, den wir auch unserem Verein zur Verfügung stellen.
Karin Zwick kam vor 40 Jahren aus Bielefeld nach Berlin, vor 20 Jahren nach Neukölln.
Bevor ich hier ins böhmische Dorf kam, da war das alles für mich ein böhmisches Dorf. Aber mich hat also diese Migrationsgeschichte der Böhmen interessiert. Wer mal irgendwo angekommen ist und es auch nicht so leicht hatte, der weiß, wie das für Menschen ist, die nicht gebürtig hier sind. Und ich fühle mich mittlerweile eigentlich selber, wie soll ich das sagen, sehr, sehr zu Hause. Ich bin hier sehr verwurzelt, ja. Obwohl ich keine Böhmin bin.
Jahrzehntelang war Karin Zwick Erzieherin, Sozialarbeiterin. Jetzt ist sie in Rente, aber wohl eher im Unruhestand. Vor 3 Jahren gründete sie mit Freunden den Verein Silent Rixdorf und hat ihren großen Garten zu einem verwunschenen Platz mitten in der Großstadt verwandelt.
Ich kann anderen Menschen zeigen, wie paradiesisch es zum Beispiel für Tiere sein kann. Wenn man ein kleines Stückchen, wie dort zum Beispiel, ne, das Eingezäunte, wenn man das ein bisschen wild lässt.
Wildblumen, Kräuter, Hühner, ein kleiner Teich. Manchmal gibt es hier Konzerte mit Kopfhörern für die Zuhörer. Silent eben. Was man hört, ist das Scharren der Hühner und das Zwitschern der Vögel. Ein wirkliches Großstadtparadies.
Und weil wir ja gelernt haben, Adam und Eva ist das nicht gut bekommen, ihr Paradies alleine zu bewohnen, habe ich dann irgendwann mal beschlossen, ich mache mein Paradies auf und lasse andere dran teilhaben. Und an manchen Tagen habe ich hier 150 Leute und an anderen bis zu 1000, wenn wir hier Tag der offenen Gärten zum Beispiel haben. Dann kommen richtig viele Menschen hier rein.
Der Senegal ist ein Land mit mehr Künstlern pro Quadratkilometern als jedes andere. Das behauptet zumindest Martina Zimmermann, die seit den 1990er Jahren regelmäßig dort ist und seit 2005 dort ein Häuschen hat. Bereits der erste Präsident des Landes, Leopold Sédar Senghor, war nicht nur Politiker, sondern auch Poet und Mitglied der Pariser Académie Française, wie der Bildhauer Ousmane Sow. International bekannte Designer, Mannequins und Sterneköche kommen aus dem Senegal. Martina Zimmermann nimmt uns mit in die Hauptstadt Dakar und in die dort angesiedelte Kunstszene.
Eine Trommlergruppe begrüßt die Passagiere bei ihrer Ankunft auf der Gorée-Insel, einer Atlantikinsel, die kurz vor Dakar liegt. Sie hat eine traurige Berühmtheit, weil hier vom sogenannten Haus der Sklaven aus die gefangenen Afrikaner einst ihre Zwangsreise über den Atlantik nach Amerika und in die Karibik antraten. Schulklassen und Touristen aus aller Welt pilgern deshalb auf die Insel ins Haus der Sklaven und spazieren dann durch die bunten und pittoresken Gassen der Insel. Auf der Brücke vom Bootssteg bis zur Insel hängen Bilder der afro-brasilianischen Künstlerin Aline Mota. Zum Beispiel ein Porträt ihrer versklavten Ur-Ur-Urgroßmutter, hinter dem die Künstlerin im Meer badet. Es sei eine Art Selbstporträt mit einem rituellen Bad, das Verletzungen heilen und Bindungen zurück nach Afrika schaffen soll, erklärt Kuratorin Audlevo McElhon. Wir haben für die Ausstellung die Gorée-Insel gewählt, wegen der Geschichte der Sklaverei. Die gemeinsame Geschichte von Brasilien und Afrika ist die Idee der Künstlerin. Wenn man die Werke dieser Ausstellung sieht, merkt man, dass sie von etwas sehr Intimen spricht, von ihrer persönlichen Geschichte, die gleichzeitig eine viel umfassendere Geschichte erzählt, die Geschichte aller Afro-Nachfahren, die Geschichte vieler Afrikaner und vieler Europäer. Es ist eine gemeinsame Geschichte, die nicht nur Afro-Nachfahren interessiert. Auf der Rückfahrt von der Insel treffe ich Mamadou Ndiaye Tia. Er hat seine Gemälde hingebracht für eine Ausstellung gemeinsam mit der italienischen Künstlerin Aga Wood, die Seetiere auf ihre Werke aus Holz von Südtirol kreiert hat. Die beiden bauen auf der Gorée-Insel eine Ausstellung auf unter dem Motto Kampf für das Meer. Die Ausstellung auf der Gorée-Insel gehöre zu einem Ensemble von Events unter dem Titel Dakar verschönern, erklärt Mamadou Ndiaye Tia. Dieses Projekt soll aus Dakar und aus bestimmten Ghetto-Vierteln im Zentrum eine Freiluftgalerie oder ein Open-Air-Museum machen. Zurück in der Stadt führt mich Tja durch das Plateauviertel im Zentrum von Dakar. In den engen Straßen drängeln sich Autos, gelbe Taxen huben, Menschen arbeiten auf dem Bürgersteig, verkaufen Kaffee, Nüsse und andere Waren, die sie auf dem Kopf tragen. Auf einer Baustelle wird gehämmert und geklopft. Dakar wird zugebaut mit immer neuen Gebäuden aus Beton. Neben einer Moschee ist der Eingang in ein Labyrinth aus engen Gassen mit kleinen Häuschen. Der Künstler nennt es sein Ghetto. Hier will Tja im November das Open-Air-Museum einweihen mit seinen bis zu 3 Meter hohen Skulpturen. Das ist das versteckte Gesicht von Dakar, sagt Tja. 300 Meter entfernt von Präsidentenpalast, Kathedrale und anderen repräsentativen Gebäuden. Es leben viele Einwohner zwischen Hotel Ganalé und der Avenue Georges Pompidou. Es gibt Schneider, viele Handwerker, Mechaniker, die Mopeds reparieren, Tischler, Schneider und Modemacher, Informatiker, die Handys reparieren, Restaurants und einen Künstler im Viertel, der Dakar für eine sehr kulturelle Stadt hält.
Dakar, bon, depuis tout le temps a été un lieu de peinture, de d'art plastique.
Dakar war immer ein Ort der plastischen Künste, behauptet Tja. Das erste Dorf der Künste war neben dem Justizpalast. Es gibt dort auch die Hochschule der schönen Künste. Er sei in diesem Milieu aufgewachsen, spielte Fußball neben dem Dorf der Künste. Deshalb habe er sehr früh angefangen zu malen. 1981 habe er seine ersten Gemälde verkauft. Er wusste damals gar nicht, dass das ein Beruf sein kann. Er habe in der Schule gemalt, konnte gut zeichnen. Als er nicht weiter auf die Schule wollte, sondern Seefahrer werden, schickte ihn sein Vater in eine Druckerei, um einen Beruf zu lernen. Dort habe er seine ersten Werke gemacht, mit Mischungen von Farben. Das war 1981. Er nahm verschiedene Farben, nahm die Tinte raus und tat die Farben in die Offsetmaschine und die Formen der Farben ergaben Gemälde. Im Innenhof des Familienhauses brutzelt Essen auf einer Feuerstelle. Tja stellt mir die Nichte seiner Frau vor, die Gemüse schnippelt. Vom Nachbarhaus ist Hammelgeblöke zu hören. Auf einem Hof hängt Wäsche zum Trocknen. Eine Frau kocht Couscous. Im Plateauviertel gibt es zahlreiche Galerien und bedeutende Museen. Tja ist der einzige Künstler, der hier im Ghettoviertel wohnt. Malerei, Batik, Skulpturen. Heute bedient sich Tja vieler verschiedener Kunstformen. Tjadismus nennt er sein Material, das aus 5 Elementen besteht, von denen er nicht alle verrät. Dazu gehören Klebstoff, Gips und Jutefäden. Mamadou Ndiaye Tja führt in sein Atelier. Auf maximal 20 Quadratmetern stehen Skulpturen, Masken und Gemälde. Vor der Tür hat er bereits begonnene Monumentalstatuen angekettet.
La lutte, qui est mon thème principal.
Der Kampf sei sein hauptsächliches Thema in der Serie Afrikanische Zeichen. Das ist eine Sammlung mit Untersammlungen. Der Kampf fürs Meer, für die Geschichte Afrikas. Und seine Kämpfer zeigen, dass es Kampf nicht nur im Sport gibt.
Il fallait que je démontre que la lutte, c'est pas, elle n'est pas que sportive.
Der Mensch kämpft vom Mutterbauch an, sagt Tja, und zeigt auf eine Frauenstatue mit Löchern im schwangeren Bauch. Im Innern ist ein Baby zu sehen. Das Baby kämpft, um unbeschadet aus dem Bauch der Mutter herauszukommen. Es wird kämpfen, um auf den Boden zu robben, um zu gehen, zur Schule zu gehen und Diplome zu machen. Es gibt den Kampf in der Politik. Hier sehen Sie den Kampf der Medizin. Dieser Kämpfer hat ein Testgerät und ein Horn, mit denen er Krankheiten diagnostizieren kann. Das sind die traditionelle und die moderne Medizin. Der andere kämpft mit Reden. Er hat ein Buch in den Händen. Das nennt Tja den intellektuellen Kampf, der auch für die Politik gilt. Auch Schriftsteller nutzen Bücher und Literatur und kämpfen mit ihrer Feder, meint er. Neben den Statuen sitzen Männer auf einem winzigen Platz. Tja gibt jedem die Hand, wie es die senegalesische Sitte will. Grüßend führt er durch enge Gassen bis zum Ausgang aus diesem Labyrinth. Kenner der weltweiten Kulturszene erzählen, dass Senegal mehr Künstler pro Quadratmeter habe als jedes andere Land. Es betreibt seit der Unabhängigkeit 1960 eine ehrgeizige Kulturpolitik mit wenig Mitteln, viel Fantasie und der Unterstützung der UNESCO sowie von öffentlichen und privaten Partnern. Das Land zählt 7 Weltkulturerbestätten, hinzu kommen sehenswerte Kirchen, Kathedralen und Moscheen. Aus den 1950er Jahren stammt der Traum von einem Museum der schwarzen Zivilisationen, eine Idee afrikanischer Intellektueller der Diaspora. Anfang 2019 wurde dieser Traum wahr. Das Musée des Civilisations Noires in Dakar eingeweiht, ein Rundbau am Eingang des Plateauviertels gleich hinter dem Bahnhof. Derzeit ist dort eine Ausstellung des afroamerikanischen Künstlers Kehinde Wiley zu sehen. Auch in der Musik hat Dakar die Nase vorne. Youssou N'Dour und Baba Maal sind Weltstars. Die Rapper Awadi und Dara G haben schon vor 30 Jahren eine lebhafte Rap-Szene begründet. In vielen Clubs und Konzertsälen finden Konzerte statt. Jeden Mittwoch veranstaltet Produzent Albert Gomis eine Jam-Session in einem der Clubs von Dakar, zu der Musiker aus dem In- und Ausland eingeladen sind. Die besten Ausschnitte der Konzerte werden dann im senegalesischen Fernsehen übertragen. An diesem Abend laufe ich Alun Watt über den Weg. Er war mit seiner Band gerade auf einer 3-wöchigen Westafrika-Tournee und hat in Dakar in der letzten Woche 3 Konzerte gegeben. Der Musiker lebt in Paris, kam in Dakar im Plateauviertel zur Welt.
Bon, déjà, mon père était musicien, mon père est, il était militaire.
Sein Vater war Musiker in der Armee, erzählt Alun Watt. Die Familie wohnte in den Residenzen der senegalesischen Offiziere. Der Vater war Oberstleutnant und hat lange das Orchester der senegalesischen Truppen geleitet. Er hatte eine klassische Ausbildung in Frankreich aus den 1970er Jahren. Von klein auf war der Sohn also in dieser musikalischen Welt. Er habe dann aber andere Musik gemacht, habe mit vielen international bekannten senegalesischen Stars gespielt.
J'ai eu la chance de jouer avec d'autres musiciens sénégalais qui sont assez connus aussi mondialement.
Seine Geburtsstadt Dakar findet Alun Watt inspirierend. Auf Französisch heißt Kunst Art. Und die sei schon im Namen, erklärt der Musiker. Das Wortspiel nutzt übrigens auch die bedeutende Kunstbiennale Dakar, die ab November stattfinden soll.
Dans Dakar, ja, Art.
Wir haben dieses Glück in der Stadt Dakar, meint Watt. Hier treffen sich alle Kulturschaffenden und Künstler. Sie fühlen sich wohl hier. Es gibt viele Festivals und ein Völkergemisch. Es sei ein Glück für ihn als Musiker, diese Stadt zu haben. Als Inspirationsquelle. Ein senegalesischer Künstler, nicht nur der Musiker, sei sehr eklektisch, weil er viele Menschen von überall sieht. Aus Deutschland, Frankreich, USA, Benin und der ganzen Welt. Ein Glück sei auch diese politische Stabilität. Der sei es zu verdanken, dass man träumen kann und schöne Begegnungen machen.
De se permettre de rêver ou de faire de belles rencontres. En effet, ça fut un des plus grands groupes.
Ossi Bissa war eine der größten Bands in den 1970er Jahren, erklärt der Conférencier in einem Saal der Universität von Dakar. Diese Band habe den Afro-Jazz begründet. Das Erbe der urbanen afrikanischen Musikstile wurde von da an in die weite Welt gebracht, zunächst von den Künstlern selbst.
Il avait quitté
Nagusek ist Journalist und Musikhistoriker für afrikanische Musikstile. Heute gibt er eine Konferenz anlässlich einer Fotoausstellung, die er mit seiner Frau Sylvie Clairfeuille entworfen hat. 50 Jahre Leidenschaft für afrikanische Musik. Die Expo erzählt, wie afrikanische Musik ab den 1980er Jahren über Paris die Welt eroberte. Die Französin Sylvie Clairfeuille erklärt: Wir wollen schon lange zeigen, wie große Geschichte aus kleinen Geschichten gemacht wird, wie eine Handvoll Leute eine Bewegung in Gang bringen kann. Wir waren bei vielen Etappen dieser Geschichte dabei. Das erzählen wir in der Ausstellung. Wir waren nicht die Einzigen, aber wir machten Unterricht, Ausstellungen, Produktion, Organisation von Festivals, Journalismus. Wir waren zuerst Journalisten, haben auch Bücher veröffentlicht und hatten ein Kulturzentrum in Paris. Wir haben daher eine recht globale Sicht auf dieses kulturelle Wachstum der afrikanischen Musik. Vor 50 Jahren interessierten sich nur eine Handvoll Journalisten, Produzenten, Labels und sogenannte freie Radios für die afrikanischen Musiker. Bei Nagu und Sylvie waren dann aber bald japanische Journalisten zu Gast und Peter Gabriel kam bei ihnen vorbei, um Kontakte zu knüpfen. Sylvie ist heute 65.
Les gens oublient vite, en fait.
Die Leute vergessen schnell. Wir sind in einem Alter, in dem wir unsere Erinnerungen weitergeben wollen. Für uns war es wichtig, diese Ausstellung in Afrika zu machen und einen afrikanischen Standpunkt dieser Bewegung zu geben. 50 Jahre später will jeder seine Legende erzählen und sie sich aneignen. Man darf nicht vergessen, dass es von Anfang an Afrikaner waren, die Konzerte organisiert und Alben produziert haben. Dann kamen andere dazu, die halfen und begleiteten und entwickelten, aber die ersten waren Afrikaner.
Okay, ils ont développé très bien. Ils ont aidé, ils ont accompagné, mais les premiers c'est les Africains.
Ein Kameruner ist ein weiterer Stern am Himmel der Afromusik. Manu Dibango landete 1972 in den USA den Hit Soul Makossa, der bis heute auf den Dancefloors gespielt wird. Soul Makossa Man heißt das Buch, das Samuel Nyakwa auf der Kunstbuchmesse in Dakar vorstellt.
Quand Manu Dibango est mort en mars 2020,
als Manu Dibango im März 2020 an Covid starb, konnte ihn keiner begleiten in seine letzte Bleibe, erinnert sich der Fotograf. Das hätten die meisten Musiker bedauert. Er sagte sich, die beste Hommage, die er ihm erweisen kann, ist es, diesen Musikern das Wort zu geben in diesem Buch. Sie erzählen ihre Beziehung zu Manu Dibango während seiner Karriere. Und er hat sehr viele Musiker getroffen. Er war nicht nur ein Musiker, sondern war auch Philosoph und Journalist. Er hatte Sendungen auf Radio Afrika und Afrika Nummer 1. Auch seine Plattencover seien Kunstwerke, findet Samuel Nyakwa. All das finde man in dem Buch.
Toutes ces pochettes d'albums, c'est un peu comme des œuvres d'art. Donc tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans le livre.
99 Musiker schreiben über Manu Dibango in dem Fotoband, der mindestens 4 Kilo wiegt. Samuel Nyakwa lebt in Paris. Aber auch ihm ist es besonders wichtig, sein Werk in Dakar zu zeigen. Manu Dibango war ein Afrikaner, nicht nur Kameruner. Und Dakar sei eine Hauptstadt der afrikanischen Musik, meint der Fotograf. Eine kulturelle Stadt, eine Stadt der Künstler, wo sich alle Kunstarten vermischen. Während der Kunstbiennale gäbe es Musik, während Konzerten stellen Künstler aus oder Fotografen. Sein Buch auf der African Art Fair Buchmesse vorzustellen, sei eine tolle Gelegenheit. El Hadj Malik Ndiaye ist der Direktor des Museums Théodore Monod im Plateauviertel. Es befindet sich neben dem Parlament. An diesem Abend heißen Ndiaye die Gäste höchstpersönlich willkommen. In der aktuellen Kunstausstellung geht es unter anderem um die Frage, wie ein afrikanisches Museum der Zukunft aussehen soll. Afrikanische Emanzipation wird gefordert. Auch wie die Welt mit dem Müllproblem umgehen soll, wird in den ausgestellten Werken behandelt. Heute Abend aber findet ein zusätzliches Event im romantischen Garten des Museums statt. The Vocal Museum, übersetzt das Stimmenmuseum. Die südafrikanische Künstlerin Maselo Motana verspricht eine Reise ins kollektive Bewusstsein und eine Hommage an südafrikanische Musiker, die mit Musik ihre Kindheit im Township feiern. Eine Frau in einem roten Gewand erscheint hinter einem Zaun aus Strohbüschen. Sie hat zwei kugelförmige, durchsichtige Sehrohre und eine riesige Perücke auf dem Kopf, die wie ein Fetisch aussieht. Die Musikperformance von Maselo Motana wird von ihr selbst interpretiert, gemeinsam mit Musikern aus Südafrika und aus Dakar. Ein anderes Museum liegt versteckt in einer Straße des Viertels Joff, das Haus des Skulpteurs Usman Sow. Der Bildhauer zeigte 1999 68 Monumentalskulpturen auf der Pariser Brücke Pont des Arts. 3 Millionen Besucher machten ihn zur internationalen Berühmtheit. Sow verstarb 2016. 2018 machten seine Kinder aus dem kunstvoll und nach seinen Plänen erbauten Haus und Atelier ein Museum. Besucher können heute dort seine Arbeit und sein Leben nachvollziehen, seine Statuen aus nächster Nähe betrachten, aber auch Fotos, Preise oder das Straßenschild eines Pariser Platzes, der seinen Namen trägt. Seine Lebensgefährtin Beatrice Soulet ist anlässlich einer aktuellen Ausstellung anwesend. Ich bin sehr froh, dass das ein Museum geworden ist und dass seine Werke hier stehen. Die Fliesen hier wurden mit seinen Materialien gemacht. Die Statuen stehen hier am richtigen Platz. Es ist perfekt. Die Leute sind bewegt. Dieses Haus hat Sinn. Wir sind in der Ausstellung von Aliou Diack, die den Titel Pilgerreise trägt, erklärt seine Galeristin. Aliou Diack ist ein auf der Basel Art bekannt gewordener senegalesischer Künstler, der vor allem mit Heilpflanzen arbeitet. Im Hof des Hauses Usman Sow hängen seine riesigen Werke in Brauntönen. Sein Material sind Heilpflanzen und traditionelle Pflanzen, erklärt Diack. Er wollte immer etwas Neues bringen, was es noch nicht gibt. In der Malerei sah er immer Acryl- und Ölfarben und er wollte etwas finden, was nicht der Gesundheit und der Umwelt schadet. Da er aus einer Bauernfamilie stammt, sein Vater kannte alle diese Pulver, Pflanzen und Wurzeln, hatte er die Idee, diese auszuprobieren, und das funktionierte. Der Titel der Ausstellung Pilgerfahrt. Und der Künstler passt zu Usman Sow. Sow betrachtete den Körper als Werk Gottes. Aliou Diack lädt die Gäste dazu ein, um das Haus Sow herumzugehen und seine Werke zu betrachten, wie man um die heilige Kaaba in Mekka herumgeht. Spiritualität hängt in der Luft. In Dakar sind die Nächte lang und heiß. Auf dem Rooftop tanzen die Leute zu DJ-Musik mit Blick auf den zentralen Platz der Unabhängigkeit im Plateauviertel. Viele Künstler vergnügen sich hier bis zum Morgengrauen. Der Schweizer Kunstsammler David Brolier ist überall, wo ein Kunstevent ist. Der Genfer hat Dakar auf der Kunstbiennale 2016 entdeckt und sich in die Stadt verliebt. 2021 kaufte er in Dakar eine Wohnung.
C'est extraordinaire ce que la culture du quotidien.
Es sei außergewöhnlich, wie reich und interessant die Kultur im Alltag sei, meint der Kenner. Er kam nach Dakar, weil die Stadt ein siedender Kulturbouillon sei. Außergewöhnlich findet Brolier auch, wie gut die Künstler hier in mehreren Bereichen sind. Bei uns in Europa rede man von Spezialisierung, aber er bemerke, dass alle diese Künstler gleichzeitig Bildhauer sind und Maler, Filme machen und Audio audiovisuelle Produktionen. Diese Leute haben viele Talente. Das habe er in Senegal entdeckt.
En Afrique et en Afrique noire et au Sénégal.
David Prolier träumt davon, seine enorme Kunstsammlung mit zeitgenössischen afrikanischen Werken in Afrika und speziell im Senegal zu zeigen, gerne in einer Wanderausstellung, damit alle etwas von der Kunst haben.
La vie est difficile.
Das Leben hier ist hart, überlegt der Sammler. Trotz Gas- und Ölvorkommen müsse die Bevölkerung von Tag zu Tag leben und die Familie ernähren. Aber es gäbe Enthusiasmus, Lebensfreude und Hoffnung. Das findet Broglier außergewöhnlich. Frage man in Senegal, wie es geht, wird keiner sagen, es geht nicht. In Europa werde man erzählen, dass man Kopfweh hat, müde ist und so weiter. Hier habe er noch nie jemand gehört, der sagt, es gehe ihm nicht gut. Und doch sei das Leben hart. Die Menschen kämpfen, aber sie seien sehr optimistisch und positiv.
Mais ils sont très optimistes. C'est un peu une méthode Coué, mais je pense que c'est très positif.
Dieses Lebensgefühl heißt in der Landessprache Wolof Mbögge, Lebensfreude. Kreativität und Lebensfreude gehören zu Dakar wie eine lebendige Kunstszene.
Die Kunst- und Kulturszene im Senegal hat sich meine Kollegin Martina Zimmermann genauer angeschaut. Und mit der Reportage endet unser Sonntagsspaziergang für heute. Schön, dass Sie dabei waren. Und ich freue mich wie immer auf Mails von Ihnen an sonntagsspaziergang@deutschlandfunk.de. Ich bin Laura Kingston und wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Sonntag.